Ja, schönen guten Morgen alle zusammen. Ich freue mich, mal wieder bei euch sein zu dürfen. Und ich möchte uns drei Stellen lesen. Zunächst aus dem Römerbrief, Kapitel 3, ein Vers, der euch allen sicher gut bekannt ist. Ein Zitat aus dem Alten Testament, und zwar ein sehr ernstes Zitat. Römer 3, stammt aus Psalm 53. Römer 3, Vers 10. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer, da ist keiner, der verständig sei, da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Und dann möchte ich einen Vers lesen aus dem Alten Testament, und zwar aus dem Buch Esra, dem Priester, der den Tempel wieder aufbauen sollte, nach den 70 Jahren des Exils, auf Befehl des Königs Kores, Esra 9, Vers 15. Herr, Gott Israels, du bist gerecht. Denn wir sind als Entronnene übrig geblieben, wie es an diesem Tag ist. Siehe, wir sind vor dir in unserer Schuld, denn deswegen kann man nicht vor dir bestehen. Und als Esra betete und als er bekannte, weinend und vor dem Haus Gottes hingestreckt, versammelte sich zu ihm aus Israel eine große Versammlung von Männern und Frauen und Kindern, denn das Volk weinte sehr. Und einen einzelnen Vers noch aus dem Buch Hiob, eine Aussage von Bildad, dem Schuchiter aus Kapitel 25, Hiob 25, Vers 5. Da sagt der Bildad: Siehe, sogar der Mond scheint nicht hell und die Sterne sind nicht rein in seinen Augen. Wie viel weniger der Mensch, der Wurm, und das Menschenkind, die Made. Bis dahin zunächst Gottes Wort. Ja, wir haben ernste Verse gelesen. Es ist keiner da, der Gutes tut. Und auch der Priester Esra muss bekennen, wir stehen in der Schuld vor dir. Und da haben wir bei Bildad gesehen, wie das Ganze aus der Sicht Gottes aussieht. Dass selbst die Natur mit ihrem schönen Licht nicht rein ist in seinen Augen. Wie viel weniger dann wir? Ich wäre längst Christ geworden, wenn es die Christen nicht gäbe. Habt ihr den Satz schon mal gehört? Ich wäre längst Christ geworden, wenn es die Christen nicht gäbe. Manchmal wird er auch anders ausgedrückt. Ich glaube an Gott, aber nicht an sein Bodenpersonal. Diese Aussagen, die enthalten zwei Probleme. Das erste ist, es enthält eine Unterstellung. Sie unterstellt, Christen müssten perfekt sein. Wenn Christen irgendwas tun, was mir nicht gefällt oder was Gottes Wort widerspricht, dann glaube ich nicht an Gott, ist nur eine dumme Ausrede. Christen müssen nicht perfekt sein. Wir lesen zum Beispiel im Hebräerbrief von den Vätern, von der Züchtigung von Gott dem Vater, dass unsere irdischen, leiblichen Väter uns nach ihrem Gutdünken züchtigten. Jene zwar züchtigten uns nach ihrem Gutdünken. Das heißt, ein Vater, der kann auch mal einen Fehler machen und seinem Kind vielleicht eine Züchtigung verpassen, die ungerechtfertigt war. Christen sind nicht fehlerfrei. Aber das beinhaltet gleich mehrere weitere Probleme. Denn die Ungläubigen, gerade in unserer gottlos gewordenen Welt, die basteln sich ja das Bild vom Christen selber zusammen und sagen, ein Christ, der muss alles gutheißen. Im Namen der Nächstenliebe und im Namen der Liebe Gottes müssen sie alles gutheißen. Falsch. Christen müssen die Dinge auch beim Namen nennen und klipp und klar sagen, wenn was im Argen liegt. Gottes Liebe ohne Buße, die gibt's nicht. Gott liebt uns, wenn wir bereit sind, auf die Knie zu gehen und um Vergebung unserer Sünden zu bitten. Und das zweite Problem dieser Aussage, ich wäre längst Christ geworden, wenn es die Christen nicht gäbe, das ist die mangelnde Unterscheidung zwischen Christen und Namenschristen. Das können nämlich Ungläubige oftmals gar nicht. Und dann werden wir, die wir bibeltreu glauben, mit irgendwelchen Namenschristen in einen Topf geworfen. Aber wisst ihr was? Wer solche Sätze sagt, und darum habe ich die Verse gelesen aus dem Römerbrief und aus Esra, der ist nie mit der eigenen Bosheit und der eigenen Sündhaftigkeit konfrontiert worden. Aber genau das tut Gott immer wieder. Er will uns vor Augen halten, wie böse wir in Wahrheit sind. Die Menschen leben heute so, als hätte die Sünde keine Konsequenzen. Ich lese euch mal einen Vers vor aus einem meiner liebsten Propheten. Das ist der Hesekiel, ganz junger Mann, der unglaublich treu war, was Gott betrifft, alles getan hat, was Gott ihm auftrug. Es ist wirklich ein unfassbarer Mann und bei dem steht in Kapitel 18, Vers 4, siehe, alle Seelen sind mein, wie die Seele des Vaters, so auch die Seele des Sohnes, sie sind mein. Da geht es darum, dass die Söhne nicht gestraft werden sollen für die Sünde ihrer Väter, ne, in den vorigen Versen. Aber dann kommt der Schlusssatz, die Seele, die sündigt, soll sterben. Das ist eine klare Aussage, oder? Die hat Gott schon im Garten Eden gemacht. Wenn du von dem Baum isst, wirst du gewiss sterben. Und das sehen die Menschen heute nicht mehr. Sie sind nicht bereit, sich mit der eigenen Bosheit konfrontieren zu lassen und einzusehen, dass unsere Sünde vor Gott ganz massive Konsequenzen hat. Und Geschwister, das ist das, was wir in dieser Welt sagen müssen. Wir müssen den Menschen sagen, Sünde hat Folgen vor einem vollkommenen, wunderbaren Gott. Das sagt uns auch das Neue Testament. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und was machen wir jetzt als Christen, damit wir vielleicht besser dastehen vor den Ungläubigen? Nun wisst ihr was? Die Ungläubigen, das habe ich oft erfahren, die beeindruckt das viel tiefer, wenn wir die Wahrheit beim Namen nennen, als wenn wir so ein Wischiwaschi-Christentum leben. Laodicea, das schwebt immer wie so ein Damoklesschwert über uns, nicht? Die Gemeinde, die lau wird und die sich selber für gerecht hält, die bekommt von Gott gesagt, kaufe Gold, mein Wort, und kaufe Augensalbe, damit du klar siehst. Und da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht reinrutschen. Und wir wollen uns in der Predigt heute mal die eine Frage stellen, bin ich nützlich für den Herrn und will ich es sein, sodass die Ungläubigen auch wahrnehmen, da ist jemand, der lebt seinen Glauben. Und lasse ich mich auch gebrauchen? Vor 3 Tagen, am 10. September, hat sich zum ersten Mal der Todestag des Märtyrers Charlie Kirk gejährt. Man muss nicht in allen Punkten der Meinung von Charlie Kirk sein, der auch sehr politisch aktiv war. Das muss man nicht. Aber eines kann man mit absoluter Sicherheit sagen. Er war ein Kind Gottes. Und er war ein Märtyrer. Er wurde vor unser aller Augen erschossen. Und sein Gebet, das lautete, Gott, gebrauche mich für deinen Willen. Das kann man unterschiedlich ausdrücken, nicht? Ich habe schon öfter gesagt, ich habe gebetet, als ich begann zu sagen, Herr, benutze mich, mach mich zu einem nützlichen Werkzeug in deiner Hand. Und das sollten wir Christen alle an oberste Stelle schreiben, dass wir uns gebrauchen lassen wollen von unserem Herrn. Nun kommt aber das Problem, dass die Menschen eben fehlerhaft sind, auch wir Christen. Was machen wir denn jetzt, wenn wir in einer Gemeinde sind, wo es Fehler gibt? Ich fand das interessant, dass diese Frage heute in eurer Fragebox war über den Sabbat. Diese Frage wird auch oft an mich herangetragen. Ihr seid keine Christen, ihr haltet den Sabbat nicht, nicht? Das war sehr schön erklärt worden von dem Bruder, wunderbar. Wir feiern den Neuanfang, den 8. Tag, den Tag, an dem der Herr Jesus auferstanden ist, den Sonntag, das ist unser Feiertag. Der Neuanfang ist immer schwer einzusehen, nicht? Diesen Flicken von einem neuen Kleid, auch ein altes genäht, das passt nicht, sagt der Herr Jesus. Und zu verstehen, du musst das neue Kleid anziehen, damit du verstehst. Das alte, das wird dann in Römer 10 noch verdeutlicht, nicht? Da wird ganz deutlich gesagt in Vers 4, Christus ist das Ende des Gesetzes. Er erfüllt es, nicht? Und das ist schon genug, um zu sagen, wir halten den Sabbat nicht mehr, nicht? Aber was machen wir denn jetzt, Geschwister? Wenn es in Christengemeinden Probleme gibt und Ungläubige das im schlimmsten Fall sogar wahrnehmen, die merken das ja auch, wenn sich Gemeinden spalten, aufteilen, hier eine, da eine, dort eine andere Lehre, hier eine andere Lehre. Was machen wir dann? Nun, ich gebe euch einen Tipp. Sagt den Menschen grundsätzlich, wir folgen dem Herrn Jesus nach. Und wir sind Menschen, wir machen Fehler, wir sehen auch Dinge unterschiedlich, aber das ist nicht der Punkt. Du musst vor ihm auf die Knie, um Frieden mit Gott zu bekommen. Du kannst nicht die Christen, die fehlerhaft sind, als Ausrede benutzen, um selber nicht vor Gott zu kapitulieren. In dem scharfen Brief des Apostels Paulus an die Galater sagt er einmal, ihr fresst und beißt einander. Dann passt auf, dass ihr euch nicht gegenseitig verschlingt, nicht? Kapitel 5, Vers 15. Wie kommen denn diese Streitigkeiten? Und da wollen wir uns jetzt mal einzelne Verse in Gottes Wort ansehen, wo wir merken, wie diese Streitigkeiten entstehen. Und das Erste, das sehen wir in Matthäus 18. Das schlagen wir mal zusammen auf. Und damit beginnt das ganze Problem. Matthäus 18, Vers 1. In jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Und als er ein Kind herzugerufen hatte, stellte er es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Und dann lesen wir noch einen Vers aus Markus 9. Da haben wir eine ähnliche Situation. Man weiß nicht ganz genau, wie das chronologisch einzuordnen ist, aber ich denke, dass die Frage der Jünger zuerst gekommen ist, wer ist denn der Größte? In Markus 9, da lesen wir in Vers 33, und er kam nach Kapernaum. Und als er in dem Haus war, fragte er sie, seine Jünger, was habt ihr auf dem Weg besprochen? Sie aber schwiegen, denn sie hatten auf dem Weg miteinander beredet, wer der Größte sei. Ich weiß nicht, ob die Frage der Jünger zuerst kam und dann diese Begebenheit oder ob das dieselbe Begebenheit ist, aber es scheint sich ja zu steigern. Die Jünger schienen zu bewegen, wer von uns ist denn mehr wert? Wer ist denn hier in Coesfeld der Wichtigste? Sollen wir gleich aufstehen? Das war das, was sie bewegte. Und da fangen die Probleme an. Seht ihr, ich bin ja viel wichtiger als ihr, weil ich ja hier oben auf der Kanzel stehe. Darum stehe ich auch so hoch, nicht? Da fangen die Probleme an, wenn man das glaubt. Geschwister, wir sind alle um einen Preis erkauft. Und sicherlich gibt es Dinge, die man nutzen muss, die in Gottes Wort stehen. Aber der Herr legt immer den Finger in die Wunde. Was habt ihr auf dem Weg verhandelt? Worüber habt ihr gesprochen? Möchtet ihr diese Frage jeden Tag hören? Wenn ihr euch mit Freunden unterhalten habt, die vielleicht sogar ungläubig sind, worüber habt ihr gerade gesprochen? Wollt ihr das wirklich hören? Wenn ihr vielleicht eine besondere Geldsumme bekommen habt, eine Erbschaft oder eine besondere Zahlung bei der Arbeit, der herkommt und fragt, was hast du mit dem Geld vor? Wollt ihr das hören? Der Herr legt immer den Finger in die Wunde, nicht? Das ist das, was er immer tut. Und jetzt passt gut auf, es gibt zwei Seiten der Medaille. Einerseits, wir sollen uns niemals selber erheben, das lesen wir auch in Lukas 14. Ja, wo die sich alle die besten Plätze aussuchen. Ich habe sowas selber erlebt in Christengemeinden. Da kommen Brüder an und stellen sich vorne vor die wichtigsten Plätze und stellen sich hin und warten, bis ihnen der beste Platz zugewiesen wird. Aber haben die denn das nicht gelesen, was der Herr sagt? Setz dich ihm oder hinten hin. Mach dich klein. Es ist ja besser, wenn dir gesagt wird, komm weiter nach vorne. Ja? Komm weiter nach vorne, das ist besser. Dann wirst du geehrt sein vor denen. Aber wenn du dich selber groß machst, da liegt das Problem. Und jetzt passt auf, was der Herr hier dazu sagt. Die Jünger unterhalten sich darüber, wer ist der Größte? Was sagt der Herr? Wir haben gerade die Kinder hier auf der Bühne stehen gehabt, nicht? Und ihr habt für sie gebetet. Was sagt der Herr? Ihr müsst werden wie die Kinder, die jetzt in die Kinderschule. So müsst ihr werden. Was heißt das? Das heißt, wenn ihr glaubt, ich bin größer, dann werdet man erstmal ganz klein. Was haben denn Kinder für Eigenschaften? Nun, zunächst mal gehorchen die Kinder meistens nicht. Die Kinder haben einen ganz einfachen und kindlichen Glauben. Und die Kinder hinterfragen nicht so, wenn man ihnen was sagt. Und sie vertrauen auf ihren Vater. Und das ist das, was wir tun sollen, nicht? Wir sollen nicht auf die anderen gucken, wer ist denn hier größer? Sondern es geht darum, dass wir auf den vertrauen, der für uns sorgt. Und gleichzeitig dürfen wir wissen, wenn wir uns wie die Kinder erniedrigen und wie die Kinder werden, dass der Herr auf uns aufpasst, denn wer passt auf seine Kinder nicht auf, der ein Vater oder eine Mutter ist? Das heißt, das bringt auch eine Schutzfunktion Gottes mit sich, wenn wir uns demütigen und wie die Kinder werden. Nun ist es aber ja so, dass in Gemeinschaften von Christen auch Autoritäten wichtig sind. Aber Autorität, Geschwister, die kommt immer durch Demut zustande. Und das ist das Erste, was vielleicht wichtig ist als Lehre, dass wir merken, wenn wir in der Gemeinde Älteste erkennen und anerkennen, wie kommt das zustande? Schlagt mal bitte auf 1. Korinther 16. Da haben wir einen schönen Vers dazu, über den ich ehrlich gesagt jahrelang so ein bisschen weggelesen habe. 1. Korinther Kapitel 16, da geht schon so oft die Grüße zu, die überfliegen wir meistens eher, statt sie gründlich zu lesen. Ne? Ich habe mal in Moorbergen eine Predigt gehalten über die Grüße. Wunderbar, was da drin steckt, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber wir lesen hier als 1. Korinther 16, Vers 15. Ich ermahne euch aber, Brüder, ihr kennt das Haus des Stephanas, dass er der Erstling von Achaia ist und dass sie sich den Heiligen zum Dienst verordnet haben, dass auch ihr euch solchen unterordnet und jedem, der mitwirkt und arbeitet. Seht ihr, da waren welche, die waren sehr früh zum Glauben gekommen da in Achaia. Achaia war diese römische Provinz und Korinth lag mittendrin. Und da waren die Ersten, die zum Glauben gekommen waren. Und dann sagt Paulus, respektiert die, die schon lange dabei sind, die von Anfang an dabei sind und sich selber diesen Dienst verordnet haben. Ich weiß nicht, ob uns das immer so ist, dass wir das auch wirklich tun. Und müssen diese Menschen deswegen perfekt sein? Der Stephanas, muss der perfekt gewesen sein? Seht ihr, ich habe viel gelernt von Brüdern, bei denen ich längst nicht alles geteilt habe. Es haben mich Brüder buchstäblich auch aus der Brüdergemeinde geworfen, weil ich Gleichnisse anders ausgelegt habe, als sie das gewohnt waren. Und dennoch schätze ich diese Brüder. Einer der Brüder hat mal gesagt, du kannst die Bibel ruhig fortlaufend lesen. Das tue ich schon seit Jahren. Jeden Morgen 4 Seiten, dann kommst du in einem Jahr durch. Nicht? Jedes Jahr einmal durch die Bibel. Und da hat dieser Bruder gesagt, wir sollten auch jeden Tag ein Kapitel aus den Evangelien lesen. Das Leben des Herrn ist unglaublich wichtig für unseren Alltag. Und das habe ich mir sehr zu Herzen genommen. Das mache ich bis heute. Es heißt also nicht, wenn man nicht immer einer Meinung ist, dass man nicht voneinander profitieren kann. Und das hängt alles damit zusammen, ob ich bereit bin, demütig zu sein und den Erstling anzuerkennen, der vielleicht schon länger dabei ist. Nicht? In der Apostelgeschichte, da lesen wir auch mal was in Kapitel 21 von einem alten Jünger. Mnason hieß der. Das war einer der ersten Stunde, der ganz früh sich bekehrt hatte. Mir sagte kürzlich ein Bruder, der noch gar nicht so lange im Glauben steht, was glaubst du eigentlich mir sagen zu können, nur weil du 50 Jahre dabei bist? Hab darauf nicht viel erwidert. Wenn man so hochmütig ist, jung im Glauben, so eine große Klappe zu haben, dann sage ich euch eins, Geschwister, dann wird man Schiffbruch erleiden. Wenn du diese Demut nicht siehst, ja, dass da jemand ist, der Gottes Wort seit seiner Jugend kennt und du bist jung dazugekommen und glaubst, du weißt es besser, dann leidest du Schiffbruch. Und das ist kein Hochmut, das resultiert aus Demut. 50 Jahre lang habe ich in der Brüdergemeinde mir das angehört, was man mir gesagt hat. 50 Jahre lang habe ich Dinge gesehen, die ich nicht in Ordnung fand. Aber ich habe die Zähne zusammengebissen, weil ich weiß, Gott sagt dir, wenn er neue Wege für dich hat und nicht du selber. Die Gemeinde gefällt mir nicht mehr, ich suche mir eine neue. Das machen viele nicht. Habe ich nie gemacht. Das ist gefährlich. Gott kennt den Zeitpunkt, wenn er vielleicht einen neuen Weg für dich hat. Bei uns war das im Jahr 2023 der Fall, im Februar. Und dann begann Moorbergen, nicht? Eine wunderbare Geschichte, die Gott da geschrieben hat. Und da fragt man sich, wieso 50 Jahre von meiner Jugend an? Warum so lange, nicht? Guckt in die Bibel, da findet ihr das doch. Wie viele Menschen so lange dienen mussten, wie lange musste Josef im Knast sitzen, wie lange hat Mose durch die Wüste die Schafe geweidet in Midian, was für eine nutzlose Zeit, werden wir sagen, nicht? Nein, das war wichtig für ihn, um zu lernen, wie man das Volk durch die Wüste führt. Selbst Paulus war 3 Jahre lang in Arabien, nicht? Und hat sich erstmal zurückgezogen. Du musst erstmal lernen in der Stille, damit du auch wirklich von Gott die Autorität bekommst, sein Wort zu verkündigen. Und wisst ihr, was Paulus macht? Er ist selber auch demütig. In Philipper 1 zum Beispiel, da sehen wir wunderbar die Demut des Apostels. Wir sehen das oft in den Anreden schon, nicht in den Briefen, wenn er die Geschwister begrüßt. Da stellt er sich vor, Philipper 1, Paulus und Timotheus, Knechte, da steht eigentlich Doulos, da steht Sklaven, ja. Paulus und Timotheus, Sklaven Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind. Und es geht auch noch weit demütiger. Epheser 3, Vers 8, auch ein sehr, sehr schöner Vers. Epheser 3, Vers 8, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden. Geschwister, wenn ich irgendwas vorzuweisen hätte, was ich geleistet hätte, dann sollte ich mich schnellstens hinsetzen. Die Gnade Gottes ist es, die einem das ermöglicht, der Geringste von allen Heiligen zu sein. Und das Verrückte ist, genau aus dieser Demut resultiert auch Autorität. Und das sieht man zum Beispiel im Galaterbrief, nicht? Wo Paulus die Gesetzlichkeit, nicht? Darum passt das auch so schön heute mit der Frage des Sabbat, nicht? Der bei uns nichts mehr zu suchen hat, das müssen Christen einfach verstehen, der die Gesetzlichkeit angreift bei den Galatern, die in die Beschneidung zurückfielen. Und wie stellt er sich da vor? Paulus, Apostel, nicht von Menschen, noch durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Das ist eine Autoritätsansage. Und dann sagt Paulus den Galatern glasklar, wo ihre Fehler liegen. Besonders krass in Kapitel 3, Vers 1, nicht? O unverständige Galater, wer hat euch bezaubert? Wer hat euch verändert? Was ist mit euch passiert, nicht? Eine klare, autoritäre Ansage von Paulus. Und seht ihr, da könnt ihr schön erkennen, wie aus der Demut die Autorität resultiert. Ja, dass man dann auch mal etwas sagen kann, was vielleicht auch wehtut. Und das sagt uns noch was Wichtiges. Nächstenliebe ist nicht einforderbar. Wir hatten auch schon Kontakte zu Gläubigen, die ankamen und sagten, ihr müsst mehr für mich tun. Ihr müsst doch euren Nächsten lieben. Ihr müsst mich unterstützen. Ihr müsst mir helfen. Also eine falschere Auslegung von Nächstenliebe gibt es gar nicht. Denn Nächstenliebe muss immer von uns selber kommen. Ich kann nicht sagen, Jörg, lieb mich gefälligst mal ein bisschen mehr. Ja, das geht nicht. Sondern ich muss immer von mir ausgehen und sagen, liebe ich dich eigentlich genug? Ja, das ist der Punkt, den wir verstehen müssen. Und dann werden die Ungläubigen auch das wahrnehmen, was wir, da sind wir nicht unglaublich glücklich drüber und dankbar unserem Herrn in Molbergen immer wieder erleben dürfen. Wenn wir Gäste haben, die sagen, was für eine Liebe habt ihr hier untereinander? Das ist ein gutes Zeugnis, nicht? Und das kommt, wenn man wirklich nur zu einem Ziel, nur zu einem Zweck zusammenkommt. Nicht für einen Prediger, nicht für eine Gemeinschaft, sondern allein zu dem Ziel, mit dem Herrn Jesus zusammen zu sein. Und die Jünger des Herrn Jesus, die mussten das auch erkennen. Das waren 12 Stück, nicht? Ja, aber der Herr Jesus hat 3, die hat er 3-mal mitgenommen zu Momenten, wo die anderen nicht dabei sein durften. Nicht? Die Tochter des Jairus, als er sie auferweckt. Da geht es um Leben und Tod. Dann haben wir im Markus-Evangelium sehr schön beschrieben den Berg der Verklärung, wo sie mit auf den Berg können. Und im Garten Gethsemane. Da nimmt er jeweils nur 3 mit. Ob das wohl vielleicht auch für Streit gesorgt hat? Wieso nur die 3? Was ist denn mit mir? Warum muss ich denn hier bleiben? Geschwister, Gott sucht sich die aus, die er für bestimmte Zwecke braucht. Das heißt nicht, dass die restlichen 9, dass die weniger wert waren. Oder dass sie weniger wichtige Aufgaben hatten. Aber sei zufrieden mit der Aufgabe, die du hast. Und wenn jemand anders vermeintlich bessere Aufgaben hat, weil Petrus, Johannes und Jakobus mit dem Herrn gehen und die anderen müssen zurückbleiben, dann heißt das nicht, dass du dem Herrn weniger wert bist, sondern er hat nur andere Aufgaben für dich. Es gibt auch Jünger, von denen lesen wir keinen einzigen Satz. Ne? Bartholomäus zum Beispiel, lesen wir gar nichts von. Es sei denn, wir setzen ihn gleich mit Nathanael, was viele Brüder tun, dann wissen wir was von ihm, nicht? Aber es gibt Brüder, den Zelotes zum Beispiel, den Simon, da hören wir fast nichts von. Ja, waren das deswegen keine Apostel? Gehörten die nicht zu den 12? Bist du vielleicht so ein Ruhiger in der Gemeinde, von dem nicht so viel zu hören ist? Gott will was aus dir machen. Gott will dich benutzen, auch wenn du im Hintergrund agierst. Auch wenn du vielleicht bestimmte Gaben nicht hast. Aber du hast dann vielleicht andere und die sind nichts weniger wert. Wisst ihr was? Ich glaube, so mancher Prediger, der eine große Klappe hat auf der Kanzel, der wird sich im Himmel wundern, wie viele unscheinbare Schwestern, die irgendwo im Hintergrund die Räume gesäubert haben, das Essen gemacht haben oder sich um andere gekümmert haben, wie die über ihm stehen, was ihre Kronen betrifft. Denn diese demütigen Dienste, die sind sehr viel schwerer zu bewältigen, als auf eine Kanzel zu gehen und da den großen Larry raushängen zu lassen, nicht? Das nächste Problem, was die Jünger bekamen, wo Christen gespalten werden, ist ein sehr ernstes. Das lesen wir auch mal in Markus 9, Vers 38. Da haben die Jünger auch gemerkt, hier ist doch irgendwas faul. Und da kommt der Johannes zu dem Herrn, so lesen wir das jedenfalls im Lukas-Evangelium. Wir wollen aber mal Markus 9 lesen, weil wir da gleich fortsetzen dann in Kapitel 9, Vers 38. Johannes spricht zu ihm, Lehrer, wir sahen jemand, der uns nicht nachfolgt, Dämonen austreiben in deinem Namen und wir wehrten ihm, weil er uns nicht nachfolgte. Jesus aber sprach, wehrt ihm nicht. Denn niemand wird ein Wunderwerk in meinem Namen tun und bald darauf übel von mir reden können. Denn wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Im Lukas-Evangelium sagt der Johannes diesen Satz noch etwas perfekter. Da sagt er, wir sahen jemanden, der dir nicht mit uns nachfolgt. Lest es mal zu Hause nach, ja? Wir können nicht alle Stellen aufschlagen. Lukas 9, Vers 49. Der dir nicht mit uns nachfolgt. Wie gehen wir mit Geschwistern um, die Dinge anders sehen? Die vielleicht eine etwas theologische Sichtweise haben, die ein bisschen abweicht. Und wisst ihr, was das Interessante ist? Was hätten wir jetzt hier gesagt anstelle des Herrn? Ja, nee, also wenn er uns nicht nachfolgt, dann kann das ja nicht richtig sein. Nein, der Herr sagt, wenn jemand gegen den Teufel kämpft, denn der trieb Dämonen aus, dann ist er auf unserer Seite. Er sagt ja selber einmal, der Teufel wird niemals den Teufel austreiben. Ja? Als sie dem Herrn unterstellen, er würde das durch Beelzebub tun. Da sagt er, wie soll der Teufel dann bestehen, wenn sein eigenes Reich gespalten ist? Ich kann das gar nicht tun, wenn ich der Beelzebub wäre oder durch ihn das tun würde. Das heißt im Klartext, wenn jemand gegen den Teufel kämpft, ich sag's nochmal als Beispiel Charlie Kirk, ja, man muss theologisch nicht in allen Dingen seiner Meinung sein, auch politisch nicht, das müssen wir nicht. Aber er hat gegen den Teufel gekämpft. Und er war ein erlöstes Gotteskind. Und das ist der Punkt. Wie gehen wir mit Geschwistern um, die Dinge anders sehen? Passt auf. Gemeinschaften sehen Dinge unterschiedlich. Und wir sollen nicht eine Einheitsökumene werden. Das ist nicht gut. Sondern eine bibeltreue Gemeinde muss auch auf Christus fixiert sein. Aber wenn andere Gemeinden da sind, die Dinge anders sehen, dann redet nicht schlecht über sie, wenn ihr wisst, dass das Gläubige sind. Lasst ihr in Zungen reden, wenn es denn sein muss, auch wenn das unbiblische Sprachen sind, die nicht übersetzbar sind. Aber sie haben den Herrn lieb, dann haben sie vielleicht diesen Fehler. Guck auf dich selber, wo ist der Fehler in unserer Gemeinde? Das ist die richtige Einstellung. Und wisst ihr, was das Krasse ist hier? Der Herr Jesus, der fängt nicht an zu analysieren. Ja, also wie hat er denn die Dämonen ausgetrieben? Ne? Oder ja, vielleicht können die ihn ja überzeugen, zu uns zu kommen. Er hat zwar Dämonen aus, aber vielleicht kommt er ja mit uns, ne? Hier nach Coesfeld. Ne? Vielleicht kommt er ja hierher. Nee, der Herr sagt nur eins, wehrt ihm nicht. Und das sollten wir auch tun, was andere Christengemeinden betrifft. Wir leben in einer so furchtbar gottlosen Zeit, wo jede Sünde und Perversion und Gottlosigkeit auf den Straßen offen rausgeschrien wird. Da können wir dankbar sein für alle Gläubigen, die zum Namen des Herrn zusammenkommen, egal auf welcher Basis. Und ich sag's nochmal, ihr sollt euch nicht mit denen eins machen oder eine Ökumene feiern, sondern ihr sollt euren Weg bibeltreu weitergehen hier. Aber hüten wir uns davor, schlecht darüber zu reden. Der Herr lehrt uns das hier. Wehrt ihm nicht. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Natürlich gibt es jetzt auch Dinge, die so krass gegen Gottes Wort sind, dass man sie nicht dulden darf. Beispiel hatten wir auch in Bad Rothenfelde, mit denen sind wir sehr verbunden gewesen mit den Geschwistern. Da habe ich viel gepredigt und die haben uns ermöglicht, in Mollbergen die Gemeinschaft zügig zu gründen, als sie uns so als Co-Gemeinde eingetragen haben. Mittlerweile sind wir selbstständig, Gott sei es gedankt, hat er uns da auch Gnade gegeben. Und in Bad Rothenfelde, da kamen meine Geschwister, die waren unglaublich lieb. Ganz liebevolle Geschwister, die den Herrn lieb hatten und die haben sich gleich dazugesellt. Und irgendwann kam plötzlich raus, der Jesus ist nicht Gott. Und da hat der Älteste damals, der Dieter, der hat gesagt, das tut uns leid, aber dann kann nicht der Platz für euch hier sein. Das werden wir nicht erlauben, dass ihr das hier reintragt. Denn es ist so glasklar in Gottes Wort zu sehen, dann geht bitte. Und dann sind die gegangen. Ich rede also nicht davon, dass ihr klare Dinge nicht auch klar beurteilen müsst und auch klar handeln müsst, gerade auch in der Verantwortlichkeit derjenigen, die hier in der Gemeinde den Vorstand haben oder die sich halt dafür verantwortlich fühlen, nicht? Wir müssen dafür sorgen, dass es rein bleibt, nicht? John MacArthur, der wurde mal gefragt, Herr Pastor, muss ich eine Gemeinde verlassen, die eine Frau als Pastor hat? Da hat MacArthur geantwortet, diese Gemeinde hat keinen Pastor. Das sind klare Worte, nicht? Und da sehen wir auch mal wieder, das, was der Eingang sagt, dass die Ungläubigen oft glauben, Christen müssen alles gut heißen, alles schön finden, alles doll finden. Nein, nein, nein. Die, die dem Herrn wirklich nachfolgen, die gebrauchen auch mal klare und deutliche Worte. Und das hat der Herr Jesus, wie gesagt, auch immer gemacht. Also es nützt nichts, wie mir kürzlich noch ein Täufling sagte, den ich getauft habe. Ja, aber sollen wir nicht alle eins sein? Müssen wir nicht dazu streben, dass alle Gemeinden eins werden? Ja, das ist die Theorie, nicht? Schön wär's, aber wir sind Menschen. Und Christus, unser Herr, der wusste schon damals, da werden Menschen sein, der wusste es sowieso damals, aber er sagt es dir ganz deutlich, die sehen Dinge anders als ihr. Aber wehrt ihnen nicht. Wehrt ihnen nicht, denn wer nicht gegen euch ist, der ist für uns, für euch. Seht ihr, wir Menschen, wir sind oftmals geneigt, in Streit zu fallen, gerade wegen solcher Unterschiede, nicht? Und das ist die große Gefahr, gerade in unserer Zeit, dass wir den Ungläubigen so ein ausgesprochen schlechtes Beispiel sind. Ja, und was ist, wenn du jetzt versagt hast? Jetzt hast du vielleicht für Streit gesorgt in der Gemeinde. Was macht man dann? Schlag mal auf, Apostelgeschichte 15, Vers 39. Das wollen wir nochmal lesen. Da hat es einen Streit gegeben zwischen den ganz wichtigen Brüdern. Apostelgeschichte 15, Vers 39. Vers 38 lesen wir mal. Paulus aber hielt es für recht, den Markus nicht mitzunehmen, der sich in Pamphylien von ihnen getrennt hatte und nicht mit ihm zum Werk gegangen war. Es entstand aber eine Erbitterung, sodass sie sich voneinander trennten und Barnabas den Markus mitnahm und nach Zypern absegelte. Paulus aber erwählte sich Silas und zog aus. Seht ihr, Geschwister, hier haben schon zig Brüder versucht zu analysieren, wer hatte jetzt recht, Paulus oder Barnabas? War es gut, dass der Paulus so hart war? Oder war es gut, dass der Barnabas, der Sohn des Trostes, sich um Markus weiter gekümmert hat, obwohl er versagt hatte? Er war einfach abgehauen auf einer Missionsreise, war zurück nach Jerusalem gegangen, wahrscheinlich ins Haus seiner reichen Mutter. Da war es bequemer, nicht? Wer hatte recht? Ich habe auch jahrelang überlegt. Ich habe mal so ein bisschen zu Barnabas tendiert, weil so ein lieber Mann ist, der sich um den Markus kümmert. Dann hieß es wieder, das ist alles nur Vetternwirtschaft, weil das ja sein Neffe war. Blut ist dicker als Wasser, nicht? Ich kümmere mich lieber um meinen Neffen. Wisst ihr, was ich glaube, Geschwister? Die Bibel gibt gar keine Wertung dazu ab. Die Bibel sagt nicht, Barnabas handelte falsch oder Paulus war nicht gesegnet. Wisst ihr, was ich glaube? Wir Christen, wir brauchen Zurechtweisung und Trost. Ich glaube, dass genau diese Kombination aus Paulus harten Worten und den Trost des Sohnes des Trostes des Barnabas, dass das den Markus wieder zurechtgebracht hat, sodass Paulus am Schluss schreiben kann, im letzten Brief, aus dem heute auch uns der Jörg schon vorgelesen hat, aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, bring mir den Markus mit, der ist mir nützlich zum Dienst. Und da sind wir wieder bei diesem Wort, nicht? Nützlich. Willst du nützlich sein? Barnabas war es übrigens, der Paulus unter seine Fittiche genommen hatte, als die Menschen Angst vor ihm hatten. Saulus von Tarsus, der hat sich bekehrt, das kann doch gar nicht sein, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Die haben Angst vor ihm gehabt. Was macht der Barnabas? Nimmt den Paulus, bringt ihn zu den Brüdern und erklärt ihm, wie er sich bekehrt hat. Und zwischen diesen beiden entsteht plötzlich ein Streit. Gottes Wort verschweigt uns das nicht. Weise Brüder, und trotzdem zerstritten. Ist das ein Drama? Wie viele Brüder haben sich zerstritten im Lauf der Christenheitsgeschichte, nicht? John Nelson Darby, Georg Müller, John Wesley, George Whitfield. So viele gesegnete Männer Gottes, das passiert immer dann, wenn unser alter Mensch durchkommt, Geschwister. Und wenn wir nicht bereit sind, demütig zu sein, sondern wenn wir unser Ich verteidigen wollen, dann kriegen wir Probleme. Und dann kriegt auch eine Gemeinde Probleme, nicht? Nützlich zum Dienst. und erneuert durch Zucht und durch Trost. Was wäre jetzt gewesen, wenn der Markus beleidigt gewesen wäre? Nee, der Paulus, der wollte mich ja nicht dabei haben. Das mache ich nicht, da gehe ich nicht wieder hin. Der schreibt jetzt in den Brief, du sollst mich mitbringen, damit ich nützlich bin zum Dienst, mache ich nicht. Das wäre so eine Mimose gewesen, ne? Und weil Markus sich untergeordnet hat, konnte er das Markus-Evangelium schreiben. Wunderbar, nicht? Und zwar den Herrn darstellend als den Diener. Das passiert, wenn wir dienen wollen. Da denkt man, naja gut, der Paulus ist ja wichtiger, ne? Der Paulus ist so ein wichtiger Mann. Und der Markus, der trägt ihm nur die Koffer nach, ne? Das ist nichts Besonderes. Irrtum. Da haben wir wieder das Problem. Paulus mag vollmächtig gewesen sein, aber wer durfte das Evangelium schreiben? Hat Paulus vielleicht ein Evangelium geschrieben über den Herrn Jesus? Das durfte Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Markus war einer von denen, der das durfte. Ist das nicht unglaublich? Das, was Menschen als Kofferträger wahrgenommen haben, der kriegt diesen wertvollen Dienst, dieses wunderbare Evangelium zu schreiben. Und ich habe es in Moorbergen oft gesagt, ich liebe das Markus-Evangelium, weil das so kurz und knackig ist und weil da trotzdem viele Dinge drinstehen, die nirgends anders stehen. Da habe ich schon ganze Predigten drüber gehalten, wie wunderbar das Markus-Evangelium ist. Nur weil Markus keine Mimose war, sondern sagte, ich tue das, ich lasse mich gebrauchen, ich will nützlich sein, und wenn ich die Koffer tragen muss. Und mehr war das nicht, er war der Diener, nützlich zum Dienst. Ob er gepredigt hat, weiß ich nicht, wird uns nicht gesagt. Aber auf jeden Fall hat er die einfachen Arbeiten gemacht. Glaubt ja gar nicht, wie viele Christen ich heute kennenlerne, die solche Mimosen sind, die sich nichts sagen lassen und gleich beleidigt sind. Verwenden Christen wirklich klare Worte? Vielleicht kennt ihr die Geschichte, ich habe sie hier sicher auch schon mal erzählt. John Wesley, der hat viel gepredigt gegen den Reichtum des Adels seiner Zeit. Und die Adeligen, die reich und begütert waren, mit noblen Klamotten rumgerannt sind, die hassten Wesley wie die Pest. Die sind gar nicht mehr in die Kirche gekommen. Und eines Tages läuft John Wesley in London durch so eine enge Gasse. Da gab es noch keine Brandschutzvorschriften, da hat man die Häuser einfach dicht an dicht gebaut. Die war wirklich so eng, da konnte nur ein Mann durchlaufen. Und da kommt ihm einer dieser Adeligen entgegen, macht sich breit und groß und sagt, für einen Narren mache ich keinen Platz. Und John Wesley tritt zur Seite und sagt, ich mache es ja gerne. Wir Christen, wir müssen keine Duckmäuser sein. Wir können die Dinge auch beim Namen nennen. Ich mache es ja gern für einen Narren Platz. Von George Whitefield gibt es auch eine wunderbare Geschichte, wo er auch knallhart geantwortet hat. Geschwister, lasst euch nicht unterkriegen. Seid keine Mimosen, aber nennt auch die Dinge beim Namen. Und wir können auch, wenn es um die Ehre Gottes geht, immer klar beim Namen nennen, was Sache ist. George Whitefield, der predigte vor Tausenden, vor Zigtausenden von Leuten unter freiem Himmel. Der muss eine Stimme gehabt haben, das muss unglaublich gewesen sein, weil er brauchte keine Mikrofone, die gab es damals noch nicht. Der hat gerufen, sie haben ihn alle verstanden. Und viele Geistliche seiner Zeit, die haben ihn gehasst wie die Pest. Das war reiner Neid, wie bei den Pharisäern, weil die Leute ihm nachrannten in riesigen Mengen und in den Kirchen saßen nur ein paar Leute. Und da gab es einen Bostoner Pfarrer namens Dr. Charles Chauncey. Der konnte Whitefield überhaupt nicht leiden. Und eines Tages wurde Whitefield in seine Kirche eingeladen von anderen Geistlichen, damit er da predigen sollte. Und dann setzt sich Whitefield hin und Chauncey sitzt da auch. Und dann sagt Chauncey zu ihm, I'm sorry to see you here again. Auf Deutsch frei übersetzt, das ärgert mich, dass ich dich hier sehen muss. Wisst ihr, was Whitefield geantwortet hat? Den Teufel ärgert's auch. Klare Worte, nicht? Zu einem Geistlichen, der ohne Vollmacht gepredigt hat. Und dann steht Whitefield auf und erzählt die Geschichte vom Erzbischof von Canterbury. Der fragte sich, warum ist unsere Predigt eigentlich so machtlos, so kraftlos? Aber er hat es nicht in Worte gefasst. Er fragte einen Schauspieler, der hieß Thomas Betterton, der hat damals Theater gespielt, Shakespeare, Hamlet, diese ganzen Dinge, nicht? Was die Leute damals unterhalten hat, so wie heute Kino halt, nicht? Und dann fragt er ihn, wie schafft ihr Schauspieler das, aus einem erfundenen Stoff die Menge in solche Emotionen zu versetzen, dass sie begeistert sind? Und wir in der Kirche, wir können das nicht. Da hat der Schauspieler was Erschreckendes geantwortet. Er hat gesagt, das liegt daran, weil wir transportieren fiktive, erfundene Dinge so, als wären sie real. erfundene Sachen. Wir tun so, als wären die real. Aber ihr nehmt das Reale und predigt, als wäre es fiktiv, als wäre es erfunden. Da sitzt keine Kraft dahinter. Und das hat Wesley sich ganz gewaltig hinter die Ohren geschrieben, Whitfield sich hinter die Ohren geschrieben und gesagt, das soll mein Dienst für den Herrn sein, das wird mir nicht passieren. Und er hat so krass gepredigt, die haben ihn gehasst, die haben gesagt, du kommst nicht mehr in eine Kirche rein. Da hat er gesagt, dann predige ich draußen weiter. Und das hat er getan. Und es kamen Tausende. Seht ihr, das ist genau das, was der Herr Jesus gemacht hat. Das ist quasi eine Wiederholung der Geschichte der Pharisäer und Schriftgelehrten. Die kraftlos gepredigt, auch in Markus übrigens in Kapitel 1 wunderbar zu sehen, nicht? Denn der Herr Jesus predigte wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Jetzt kannst du dir wieder die Frage stellen, bin ich nützlich im Weinberg? Will ich mich gebrauchen lassen? Schlag nochmal eine kleine Geschichte auf in Matthäus 21. Bist du wirklich bereit, das zu tun, was der Herr sagt? Dann pass ganz genau auf jetzt, was der Herr Jesus hier sagt. Matthäus 21, Vers 28. Was meint ihr aber, sagt er zu den Pharisäern, zu den kraftlosen Schriftgelehrten. Ein Mensch hatte zwei Kinder und er trat hin zu dem ersten und sprach, mein Sohn, geh heute hin und arbeite im Weinberg. Er aber antwortete, ich will nicht. Danach aber reute es ihn und er ging hin. Und er trat hin zu dem zweiten und sprach ebenso. Der aber antwortete, ich gehe, Herr, und ging nicht. Wer von den beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sagen, der Erste. Jesus spricht zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, dass die Zöllner und die Huren euch vorangehen in das Reich Gottes. Denn Johannes kam zu euch auf dem Weg der Gerechtigkeit und ihr glaubtet ihm nicht. Die Zöllner und die Huren aber glaubten ihm. Euch aber, als ihr es saht, reute es auch danach nicht, sodass ihr ihm geglaubt hättet. Geschwister, zu welchen von diesen beiden Söhnen gehört ihr? Sagt ihr, ja, Herr, mach ich, und dann im Alltag passiert nichts? Das waren die Pharisäer. Die haben das Wort Gottes in der Hand gehabt, die haben den ganzen Tag darüber geredet. Und das Wort Gottes alleine hat schon Kraft, sodass der Herr Jesus einmal in Matthäus zu ihnen sagt, alles, was sie euch sagen, haltet und tut. Aber tut nicht nach ihren Werken. Und das ist das, was diese kurze Geschichte von diesen beiden Söhnen uns deutlich macht. Willst du dich wirklich gebrauchen lassen für den Herrn? Bist du wirklich bereit zu sagen, ich will in deinem Weinberg arbeiten? Dann tu auch das, was du gesagt hast. Luther hat mal gesagt, wenn ich ans Himmelstor komme, dann wird Christus zum Vater sagen, das ist so eine erfundene Geschichte von Luther, die aber wunderbar ist, damit Christus zum Vater sagen. Das ist Martin Luther, Vater. Er hat alle Gebote übertreten. Und er hat nichts von dem gehalten, was er versprochen hat. Aber er hängt sich an mich. Lass ihn durchschlüpfen. Das soll mein Glaube sein. Das ist Luthers Aussage. Das soll mein Glaube sein. Lass ihn durchschleppen. Das ist Demut. Ja? Ich habe absolut versagt. Darum habe ich Römer 3 am Anfang gelesen. Es ist keiner, der Gutes tut. Luther war ein solcher Mann, der das verstanden hatte. Ich bin es nicht wert. Und nur der Herr kann mir die Tür öffnen. Also es gibt zwei Arten zu hören. Die einen, die hören und sagen, jawohl, mache ich. Aber es passiert gar nicht. Jakobus sagt aber, Täter sein. Und die anderen, die tun es auch wirklich. Und der erste Sohn, das ist der, der es dann tut, den es reut. Es ist also nicht schlimm, wenn ihr sagt, nö, keine Lust, mache ich nicht. Aber hinterher bereut ihr es. Das ist besser, als zu sagen, mache ich. Und dann tust du es nicht. Beide hatten keine Glanzleistung vollbracht. Der eine hatte was behauptet, was er nicht hielt. Und der andere hatte zuerst gesagt, nö, habe ich keine Lust zu, mache ich nicht. Nicht? Also ihr seht, Geschwister, wir sind alle verloren. Und wie erfährt man jetzt im Alltag, welche Entscheidungen man treffen muss? Wenn ihr jetzt in die Woche reingeht, wie weiß ich genau, welche Entscheidung ich treffen muss? Ich habe da auch oft Schwierigkeiten mit, bin ich ganz ehrlich. Da heißt es oft, das sage ich auch oft, der Heilige Geist gibt einem Frieden. Du kriegst eine innere Ruhe. Wenn du zwischen links und rechts unterscheiden musst und du weißt nicht, welchen Weg du einschlagen musst, dann kriegst du eine innere Ruhe, wenn du darüber betest. Ja, das funktioniert auch. Aber es gibt aber ein Problem. Wir haben laut Jeremia 17 ein trügerisches Herz. Und unser Herz macht uns oft was vor, was so einen Frieden vorgaukelt, nicht? Beispiel, ihr habt vielleicht die Möglichkeit, einen neuen Job zu kriegen. Gibt's 1.000 Euro mehr im Monat. Zack, da habe ich aber Frieden im Herzen, oder? Klar, wer hätte nicht Frieden im Herzen, wenn er 1.000 Euro mehr verdienen kann? Ja, aber was, wenn Gott das gar nicht will? Wenn Gott sagt, ich habe ganz andere Pläne für dich. Hast du ihn eigentlich gefragt? Oder gibt dein trügerisches Herz dir diesen vermeintlichen Frieden im Herzen? Also nicht, wenn alles gut erscheint, dann muss das Gottes Wille sein. Und wenn Gott sagt, du sollst einen neuen Job annehmen, da verdienst du aber 500 Euro weniger. Machst du das dann auch? Das ist der Punkt. Gott will dich an einem bestimmten Punkt stehen haben. Also, vertrau nicht auf dein trügerisches Herz. Das Zweite, im Alltag, wenn du entscheiden musst, frag dich immer, ist es weise, was ich hier mache? Ist es klug? Erbitte Weisheit von Gott, Jakobus 1. Das Dritte, das haben wir gerade schon angeschnitten. Was sagt ein Bruder mit langer Erfahrung dazu? Hast du irgendeine Schwierigkeit? Hast du irgendein Problem? Dann frag einen Bruder, der schon lange mit dem Herrn seinen Weg geht. Der hat sich bewährt. Ein Bewährter in Christus, sagt Paulus einmal. Bewährte sind ganz wichtig, um Entscheidungen zu treffen. Und achte das nicht gering, wenn die was sagen, was dir nicht passt. Und maß dir gerade, wenn du jung im Glauben bist, an Neophytos, nicht wie Phyton, wie Paulus da sagt, kein Neuling soll in der Gemeinde allzu große Verantwortung übernehmen. Das ist eine Gefahr. Nimm einen alten und erfahrenen Bruder. Und da haben wir diese Verse gelesen von dem Stephanas, nicht? Das war ein Bruder, der war von Anfang an dabei. Und dann traf er auf Paulus und dann fährt Paulus fort. Und ich freute mich durch die Ankunft des Stephanas. Wisst ihr was? Ich habe bei meinen Brüdern in der alten Brüdergemeinde, aus der ich stamme, so viel gehadert. Was waren da für Nervensägen und merkwürdige Figuren dazwischen? Und dann hatte ich mal privat, beruflich richtige Schwierigkeiten und ich war richtig unten und ich war richtig kaputt. Das ist schon 20 Jahre her. Ich war echt am Ende. Und dann komme ich dann am Sonntag in die Gemeinde und plötzlich sehe ich keine Nervensägen da sitzen, sondern plötzlich sehe ich alles nur Brüder. Ich freute mich über die Anwesenheit der Brüder. So kann Gott unseren Blickwinkel verändern, nicht? Und uns sagen, beug dich darunter. Und das Vierte, wie du im Alltag entscheiden kannst, hast du es an Gottes Wort geprüft? Hast du es wirklich an Gottes Wort geprüft? Und geguckt, ist es auch in Übereinstimmung damit? Der Herr Jesus sagt mal, hau das ab, was dich stört. Arme, Beine, Auge raus. Das musst du alles abhauen, wenn es dich hindert. Ja, nicht, dass jemand auf die Idee kommt, das wörtlich zu machen. Das ist damit nicht gemeint, sondern das heißt, das, was dich wirklich im Geistlichen behindert, das musst du am besten gleich ganz abhaken. Besser verkrüppelt in die Herrlichkeit, als mit ganzem Körper in die Hölle geworfen zu werden. Wir könnten jetzt noch weitermachen mit Paulus im Brief an Philemon, wo er wunderbar zeigt, eine demütige Haltung einnimmt, aber die Zeit rennt uns weg. Ja, ich mache es jetzt ganz kurz. Ja, wie er sagt, Philemon, Ich führe mich hier auf wie ein Bittsteller. Bitte, bitte vergib dem Onesimus und gib es an mir dienen mag. Der Onesimus war ein laufender Sklave, der war dem Philemon weggelaufen. Dann war der bei Paulus zum Glauben gekommen. Und Paulus bittet, aber Paulus sagt auch, ich hätte eigentlich die Gewalt, dir zu gebieten. Mach mal so, aber ich tue es nicht. Ich bitte, dass du es von dir aus tust. Das ist der schönste Brief vielleicht, der die Haltung des Paulus deutlich macht, wie er wie Christus handelt. Und er sagt wörtlich, ich will bezahlen, wenn er dir was Unrecht getan hat, ich, mit meiner Hand habe ich es geschrieben, Paulus, ich bezahle. Das ist die Christushaltung. Habt ihr das schon mal gemacht? Ananias, Aquila und Priscilla, die hatten für den Paulus ihren eigenen Hals hingehalten, sagt er im Römerbrief. Für mich. Seid ihr bereit dazu? Für Geschwister? Den Hals hinzuhalten, das ist die richtige Einstellung, nicht? Und da muss der Onesimus zurück. Der Gang nach Canossa, Geschwister, der bleibt nicht aus, nicht? Heinrich IV. Musste zu Papst Gregor VII. War es, glaube ich, und um Verzeihung bitten, nicht? Der König, der Gang nach Canossa, ja, das ist so sprichwörtlich geworden. Wir müssen manchmal ganz runter, nicht? Und das musste der Onesimus auch. Das war dem nicht leicht gefallen. Der Philemonbrief. Der wurde mit größter Wahrscheinlichkeit mit dem Kolosserbrief, aus dem wir heute auch schon gelesen haben, nicht? Mit dem Kolosserbrief wurde der gemeinsam bei den Kolossern abgeliefert. Ja, das war derselbe Überbringer. Und das war für Onesimus ein ganz, ganz übler Gang. Jetzt dahin zu seinem Herrn, dem Philemon, und hoffen, dass er das tut, was Paulus geschrieben hat. Ne? Und ich bin sicher, er hat es getan. Und was ist, wenn du den Zeitlauf lieb gewonnen hast, 2. Timotheus 4, wie Demas, der sagte, Er hat Thessaloniki liebgewonnen, eine große Welthandelsmetropole, vielleicht hat er da Geld gemacht, ich weiß es nicht. Er hat den Zeitlauf liebgewonnen. Satan will, Geschwister, dass wir Christen nicht nützlich sind. Wir sollen unnütz sein. Wir sollen möglichst viel Zeit verschwenden. Social Media, der größte Zeiträuber unserer Zeit. Völlig überflüssige Informationen, die kein Mensch braucht und die sich oft hinterher als unnütz erweisen. Das will der Teufel, dass wir abgehalten werden. Gerade für unsere Jugend eine große Gefahr. Also, willst du nützlich sein für den Herrn? Dann vergiss nie das, was wir gehört haben. Demut. Achte die, die lange dabei sind und frag sie auch mal um Rat. Dadurch bekommst du selber dann Vollmacht. Demut verleiht dir irgendwann Vollmacht. Sei klar, aber verachte niemals andere Christengemeinschaften, außer ihr Lehrer, nicht? Aber sei klar in deinen Worten und deiner Überzeugung. Hör nicht nur, sondern tu auch. Und hör nicht auf dein Herz, sondern auf Gottes Wort. Denn nur Gottes Wort ist wirklich perfekt. Und wenn an deinem Herzen was falsch ist, dann schmeiß es weg. Und zeige immer wieder Umkehr. Buße, liebe Geschwister, ist nicht eine einmalige Sache. Buße ist ein Dauerzustand. Mich fragte kürzlich ein Bruder aus der Sinti-Gemeinde, müssen wir denn dem Herrn immer wieder um Vergebung bitten? Ich sage, ja, das kannst du prinzipiell ruhig tun. Wir haben Vergebung immer wieder nötig. Aber wenn du geistlich reifst, dann merkst du irgendwann, die Vergebung gibt's nur einmal. Und da vergibt der Herr dir auch die zukünftigen Sünden. Aber was du tun musst, ist dem Herrn die Sünden zu sagen. Sag ihm die Sünde. Herr, ich habe missgebaut. Herr, ich habe gesündigt. Ich habe so eine Woche hinter mir. Da habe ich gesündigt. Da habe ich geflucht. Bin schlecht mit meiner Frau umgesprungen. War keine rote, ruhmreiche Woche. Kannst du dann auf eine Kanzel steigen und hier predigen? Nee. Unmöglich. Aber was du tun kannst, ist auf die Knie gehen. Ich bete jeden Sonntagmorgen, das sage ich in Moorbergen öfter mal, auf meiner Wiese. Wir haben so eine hektargroße Wiese hinterm Haus aus Land. Da knie ich nachts um 3 Uhr und ich muss noch nie einen Wecker stellen. Der Herr hat mich immer um 3 geweckt. Und bete. So wie wir es mit den Brüdern heute auch zusammen hier getan haben. Für offene Herzen. Für Herzen, auf die das Wort Gottes fallen kann und Frucht bringt. Für einzelne Geschwister. Aber wenn ich mal richtig Mist gebaut habe, dann mache ich das auch mal in der Woche. Das habe ich in dieser Woche getan. Was habe ich gesagt gerade eben? Gottes Wort redet zu uns. Er wartet das Reden nicht woanders. Du gehst auf die Knie, du sagst ihm die Sache, du legst es ihm vor, gehst wieder ins Bett und dann machst du dein Handy an und die WhatsApp-Gruppe unserer Gemeinschaft in Moorbergen, da haben wir den Bruder Anatoli, der stellt jeden Morgen einen Bibelvers ein. Den hat er auch nur weitergeleitet, aber das ist in so einer Losung oder sowas. Und was steht da? Als ich fragte, hat der Herr mein Gebet wirklich angenommen? Psalm 6, Vers 10 war das. Der Herr hat mein Flehen gehört. Mein Gebet nahm der Herr an. So redet Gott durch sein Wort. Also hört auf sein Wort. Hören wir nicht auf Menschen. Hören wir nicht auf Dinge, die unserer Zeit windig verkündet werden, auch von Christen. Aber achtet die Autoritäten einer Gemeinschaft. Fragt Gläubige, die viel Erfahrung haben. Tut immer wieder Buße. Das ist immer wieder nötig. Es hat Olaf Latzlauf wunderbar in Predigten gesagt. Buße ist ein Dauerzustand. Und lasst euch gebrauchen, dass wir nützlich werden zum Dienst an dem Herrn Jesus Christus, um das Reich Gottes mitzubauen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere hinzugefügt werden. Amen. Wir wollen noch zusammen beten.